Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
Eins ist klar, die große Abhängigkeit von russischer Energie, die hat Deutschland natürlich auch Angela Merkel zu verdanken. Aber bei Merkel, da hatte man immer den Eindruck, die sieht das eher so pragmatisch, während viele große Sozialdemokraten doch eine eher leidenschaftliche Beziehung zu Russland entwickelt hatten. Egon Bahr, Architekt der Ostverträge, er prägte in den 60ern den Slogan Wandel durch Annäherung und machte den eisernen Vorhang ja auch für Westbesuche durchlässig. Willy Brandt verzichtete für den Frieden auf die ehemaligen Ostgebiete. Gerhard Schröder ließ sich später von Putin kaufen. Manuela Schwesig verteidigte Nord Stream 2 bis zum Schluss. Und Matthias Platzecks Aussagen über Putin vor dem Krieg, die würde er heute nicht wiederholen. Muss das jetzt alles im Nachhinein als Fehler bewertet werden? Fragen wir mal einfach einen, der dabei war. Wolfgang Thierse, ehemals SPD-Vorsitzender der DDR und 15 Jahre lang im Präsidium des Deutschen Bundestages. Herr Thierse, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hinterher ist man immer schlauer, das stimmt. Aber was sagen Sie heute zum Slogan Wandel durch Annäherung?
Das war ein großes, wie wir wissen, im Rückblick erfolgreiches Konzept. Denn die Entspannungspolitik war eine Erfolgsgeschichte. Erinnern wir uns, es war nicht Krieg, nicht Panzer, nicht Bomber, die das Sowjetsystem, den Ostblock zum Zusammenbruch geführt haben, sondern die Softpower des Westens, wie man das heute nennen würde, die ökonomische Kraft, die Fähigkeit, sich auf Kooperationen einzulassen, Vereinbarungen, Verträge zu schließen. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die zu den Voraussetzungen von 89, 90 gehörte.
Aber die Hoffnung dieses Slogans, Wandel durch Annäherung, war ja nicht nur Annäherung, sondern auch Wandel im Osten.
Richtig. Und deswegen muss man ausdrücklich erinnern, gerade weil ich diese Entspannungspolitik positiv bewerte, eine Erfolgsgeschichte nenne, muss man sich erinnern, dass sie zwei elementare Voraussetzungen hatte. Erstens die Stärke des Westens, das Abschreckungspotenzial der USA, das war gewissermaßen das Standbein. Und andererseits die Bereitschaft der Sowjetunion, sich auf Verhandlungen und Kooperationen einzulassen. Denn das muss man sich im Rückblick klar machen, die UdSSR war eine konservative Macht geworden, der es nicht mehr um Expansion ging, sondern, so die Brezhnev-Doktrin damals, um Absicherung des eigenen Machtbereichs. Und auf dieser Basis konnte das Konzept des Wandels durch Annäherung und der Sicherheit nicht gegeneinander, sondern miteinander erfolgreich werden. Konnten Kooperationen vereinbart werden, die Helsinki-Konferenz stattfinden und die Helsinki-Schlussakte vereinbart werden, auf die sich dann die Oppositionellen in Osteuropa, Mittelosteuropa berufen haben. Die Grundlage war auch für die Gorbatschowsche Politik.
Da sprechen Sie was Wichtiges an. Sie kommen aus einer vertriebenen Familie, ich auch. Sie aus Schlesien, meine Familie kommt aus Pommern. Für uns im Westen war die Politik der West-SPD damals eine große Erleichterung. Wir durften erstmals wieder rüber, die alte Heimat besuchen. Natürlich fehlt mir die Ostperspektive. Wie hat denn Ihre Familie in der DDR diese Politik verfolgt?
Wir haben das mit großer Zustimmung erlebt. Denn die CDU hat immer bestritten, dass es die DDR gibt. Aber sie war doch da, wir lebten doch in ihr. Und wir lebten in einer, das war der Kalte Krieg, in sozusagen einer Situation der Konfrontation, des Schützengrabens. Und diese neue Politik schaffte Brücken über die Schützengräben. Also auch menschliche Erleichterung, Kontakte, Verträge, wirtschaftlichen Austausch, zivilgesellschaftlichen Austausch und innerhalb Deutschlands eben die Besuche, das Aufrechterhalten der menschlichen Beziehungen zwischen den beiden Teilen der Nation. Das war ein ganz wichtiger Vorgang. Und dass Sozialdemokraten sich daran positiv erinnern, ist doch, denke ich, angemessen. Und ich halte nichts von denen, die jetzt in einer Art negativer Euphorie alles, was vor dem 24. Februar war im Verhältnis zu Russland, verteufeln, verdammen. Nein, es war bis in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts hinein eine vernünftige, gute Politik. Und ich will nochmal daran erinnern, an eine geschichtliche Erfahrung. Auch die Einigung Westeuropas nach 1945, die begann mit der Montanunion, also mit einem Programm wirtschaftlicher Verflechtung als Voraussetzung für politische Einigung und für Frieden unter den vorher im Krieg miteinander verfeindeten Nachbarn. Auch diese Erfahrung, es war doch vernünftig, sie positiv zu bewerten und sie zu übertragen auf das Verhältnis damals zum Sowjetsystem und dann später auch nochmal zu Russland.
Wir müssen aber auch über einen politischen Kampfbegriff reden, nämlich den des Putin-Verstehers. Den gab es ja schon vor dem Krieg und gemeint war damals, wie könnt ihr einem trauen, der Journalisten umbringen lässt, Agenten im Ausland mit Gift angreift, der Georgien attackiert, Massaker in Tschetschenien und Syrien mitverantwortet und sich dreist die Krim einverleibt. Wie beantworten Sie diese Frage heute?
Ja, das ist alles richtig. Und ich gehörte wahrlich nicht zu denen, die man Putin-Versteher beschimpfen konnte. Aber auch da will ich an die Erfahrung erinnern. Wann hat Willy Brandt und Egon Bahr, wann haben die ihre Ostpolitik in die Tat umgesetzt? Nach 1968, nach dem Einmarsch der Sowjetunion, des sowjetischen Lagers in Prag. Denn die haben gesagt, das ist alles ganz furchtbar, aber die sind da. Und wenn wir einigermaßen friedlich in Europa miteinander leben wollen und wenn wir freundliche Veränderungen erreichen wollen, müssen wir mit denen reden und mit denen sprechen und mit denen Verträge schließen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, Putin hat sich auch verändert. Ich erinnere mich selber sehr genau daran. 2001 war Putin zu Gast im Bundestag. Ich war damals Präsident, ich habe ein langes Gespräch mit ihm geführt. Er hat im Bundestag eine Rede gehalten, die alle, quer durch alle Parteien begeistert hat. Die Bilder konnten man jetzt nochmal sehen, wir sind alle aufgestanden. Denn da hat er noch ein Bekenntnis zu Europa abgegeben. Das gemeinsame Haus, Fortsetzung also der Ideen von Gorbatschow. War gut, das hat uns angetan. Und mir fällt ein, wir haben damals alle miteinander übersehen, wirklich alle, dass er zur gleichen Zeit, dieser Putin, schon die tschetschenische Hauptstadt Grosny hat niedermachen lassen. Dann hat er systematisch begonnen, gewissermaßen sein Bild vom Westen zu verändern, es als Feind zu betrachten. Er hat sich immer mehr einem großrussischen Chauvinismus und Imperialismus anheimgegeben, hat systematisch das System zum Putin-System gemacht. Nur ein Beispiel, die Gouverneure, die vorher in Russland gewählt worden sind, das hat er geändert, sie wurden von ihm ernannt und so weiter. Also er hat Schritt für Schritt wurde aggressiver etc. Und trotzdem, jetzt kommt der entscheidende Punkt für mich, trotzdem war es ja notwendig und vernünftig, mit diesem immer aggressiver werdenden Putin im Gespräch zu bleiben und ihn daran zu hindern, immer noch Schlimmeres und immer noch das zu tun. Das ist dieser Versuch, den ich im Nachhinein nicht für falsch halte. Und es war nicht nur ein sozialdemokratischer und nicht nur ein merkelscher Versuch, sondern Macron und amerikanische Präsidenten, alle, die haben versucht, mit Putin zu reden. Dieser Versuch ist am 24. Februar endgültig erledigt. Da hat sich erwiesen, welcher Lügner und welcher Verbrecher dieser Putin ist.
Sagt Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident, der SPD-Politiker. Herr Thierse, und Radio 1 sagt danke für das Gespräch.
Gerne.